Es ist schon gesagt worden, wir kommen von Ostern her, haben vor einer Woche hier in der Gemeinde gemeinsam Ostern gefeiert und deswegen ist es richtig, dass wir auch jetzt nochmal einen Ostertext lesen, so einen von etwas weiter hinten. Ich möchte mit euch gemeinsam das 21. Kapitel des Johannesevangeliums lesen, ein Kapitel, in dem Jesus, wie das so häufig nach Ostern geschah, auf etwas merkwürdige, etwas geheimnisvolle Art sich seinen Jüngern zeigt als Auferstandener. Und diese bemerkenswerte Geschichte wollen wir jetzt miteinander lesen. Ihr dürft gern mitlesen in euren Bibeln. Ich lese sie euch mal vor hier aus einer moderneren Übersetzung von Roland Werner. Hier ist sie überschrieben mit dem Titel Begegnung am See. Johannes 21. Nach diesen Ereignissen stellte sich Jesus seinen Nachfolgern noch einmal vor Augen. Und zwar zeigte er sich ihnen am See von Tiberias auf folgende Weise. Es waren dort zusammen Simon Petrus, Thomas, der mit dem Beinamen Zwilling, außerdem Nathanael, der aus Kana in Galiläa stammte, die beiden Zebedäus-Söhne und noch zwei andere von seinen Schülern. Auf einmal sagte Simon Petrus zu ihnen, ich gehe jetzt los zum Fischen. Die anderen sagten, wir kommen auch mit dir mit. Sie gingen aus dem Haus hinaus und stiegen in ein Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie überhaupt nichts. Und als dann schon der Morgen angebrochen war, stand Jesus selbst am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts Essbares? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas finden. Das taten sie und konnten dann das Netz wegen der Menge der Fische nicht mehr einziehen. Da sagte dieser eine Jünger, der den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Als Simon Petrus begriff, dass es der Herr selbst war, zog er sein Obergewand wieder an, denn er war unbekleidet. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 90 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, das dort angezündet war, und Fisch und Brot darauf. Da sagte Jesus zu ihnen, bringt auch noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, insgesamt 153, und trotzdem zerriss das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und frühstückt. Keiner der Jünger wagte es, in dieser Situation Jesus zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten genau, dass es der Herr selbst war. Da stand Jesus auf, nahm das Brot in die Hand und gab es ihnen. Genauso machte er es mit den Fischen. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferweckt war. Als sie mit dem Essen fertig waren, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als alle die anderen hier? Er antwortete, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus sagte, dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe. Dann fragte er noch einmal, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Der antwortete, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus, dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Zum dritten Male fragte er ihn, Simon, des Johannes Sohn, bist du mein Freund? Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte und sagte zu ihm, Herr, alles liegt doch offen vor dir, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich sage dir klar und deutlich, als du ein junger Mann warst, da hast du dir deinen Gürtel selbst geschnallt und bist herumgelaufen, wo auch immer du wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dich fesseln und an einen Ort führen, an den du nicht freiwillig gehen würdest. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einmal sterben würde und mit seinem Tod Gott verherrlichen würde. Danach sagte Jesus zu ihm, folge mir nach. Da drehte Petrus sich um, sein Blick fiel auf den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Er ging hinter ihnen her, das war der, der beim letzten Festessen direkt neben Jesus gesessen und gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich ausliefern wird? Petrus erblickte ihn also und fragte daraufhin Jesus: Herr, und was passiert mit ihm? Da antwortete der: Wenn es mein Wille wäre, dass er hier auf der Erde bleibt, bis ich zurückkomme, was hätte das mit dir zu tun? Du selbst aber lebe jetzt als mein Nachfolger. Da verbreitete sich unter den Jesus-Nachfolgern die Ansicht, dass dieser Jesus-Jünger nicht sterben würde. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern: Was wäre, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme? Das ist der Jesus-Jünger, der für die Wahrheit dieser Darstellung eintritt und alles aufgeschrieben hat. Wir wissen, dass seine Aussagen der Wahrheit entsprechen. Noch viele andere Dinge tat Jesus. Aber wenn die alle vollständig aufgeschrieben würden, dann könnte meiner Meinung nach die Welt all die Bücher nicht aufnehmen, die dafür geschrieben werden müssten. Ein wunderschönes Kapitel und ein Kapitel, in dem Fragen eine besondere Rolle spielen. Drei Fragen stellt Jesus hier und wir haben vorhin schon interessanterweise ein Wort gehört, wo es auch um dieses Fragezeichen geht, um die Fragen, die ich mir stelle, um die Antworten, die Jesus mir gibt und vielleicht auch um die Fragen, die Jesus mir stellt, so wie Petrus hier auch Fragen gestellt bekommt von Jesus. Die Jünger haben Fragen, aber Jesus stellt ihnen auch Fragen. Ich habe das mal mit diesem Stichwort Alltag überschrieben. Das passt ja auch zu diesem Tag heute, denn die Osterferien gehen ja zu Ende, spielt nicht für jeden von euch eine Rolle. Manche haben mit den Ferien nicht mehr so viel zu tun, aber der eine oder andere war vielleicht in Ferien. Für uns alle ist wahr, dass heute Sonntag ist und morgen wieder Montag ist. Und wir gehen immer vom Feiern, vom Sonntag, vom Gottesdienst wieder zurück in den Alltag. Und heute ist so ein Tag, wo ich dachte, es ist gut, mal über dieses Thema Alltag zu sprechen. Denn hier geht es ja um eine Geschichte, in der Tat Jesus den Jüngern in einer für sie eher alltäglichen Situation erscheint, beim Fischen, bei ihrer Arbeit. Und das ist ganz interessant auch gestaltet hier im Johannesevangelium, denn das Johannesevangelium endet eigentlich im 20. Kapitel. Wenn ihr so das 20. Kapitel lest, das ist das Auferstehungskapitel, da gibt es diese berühmten Szenen, das Grab ist leer, keiner weiß so richtig, was das bedeuten soll, Glaube, Unglaube, Zweifel, Jesus erscheint hier im Johannesevangelium, Maria Magdalena hat dieses berühmte Gespräch mit ihr und dann abends, am gleichen Tag noch, sind die Jünger zusammen, die Türen sind verschlossen und Jesus steht in der Mitte und sagt: Friede euch. Und er ist da, er haucht sie an mit Heiligem Geist, er sendet sie aus und das ist das Urbild des christlichen Gottesdienstes. Das ist der Grund, warum die Christen sich seitdem immer an diesem Tag treffen, weil es ein Sonntag war, an dem die Jünger ängstlich, verzagt, mutlos zusammen waren und sich alles dadurch änderte, dass Jesus in die Mitte trat. Und das ist das, was wir hier jeden Sonntag erleben dürfen. Nicht, weil wir das so gut vorbereiten, sondern weil das ein Versprechen von Jesus ist. Wenn ihr in meinem Namen zusammenkommt, dann bin ich selbst in der Mitte. Und das wird auch als Tradition hier begründet. Im Rheinland ist es ja so, alles, was man zum zweiten Mal macht, ist schon eine Tradition. So war es damals auch. Eine Woche später das Gleiche nochmal. Thomas war nicht dabei, er hat es auch nicht geglaubt. Und jetzt sind sie wieder zusammen und tatsächlich, Jesus tritt wieder in die Mitte und er zeigt seine Hände und seine Seite. Und das tut Jesus in jedem Gottesdienst. Wir waren vorhin im Lobpreis bei diesem Thema. Wir haben Jesus am Kreuz gesehen. Das Ereignis, das alles verwandelt hat. Und dann ist dieses Evangelium eigentlich perfekt zu Ende. Es gibt auch einen richtigen Schluss. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Es gibt dann auch Schlussverse, ganz ähnlich wie die wir gerade gelesen haben. Jesus hat noch so viel anderes getan, die sind jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber das, was hier geschrieben ist, das steht ihr, damit ihr glaubt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Das Ziel dieses Buches liegt darin, dass ihr das wahre Leben habt, das in ihm selbst, in Jesus zu finden ist. Schluss von Johannes 20, ein perfekter Schluss für das ganze Evangelium. Und jetzt kommt ein Nachklapp. Die Forscher haben sich natürlich viele Gedanken darüber gemacht, wie das zusammenhängt, was das bedeutet. Hat das auch der gleiche geschrieben, der das davor geschrieben hat? Hatte ein anderer noch etwas dazugefügt? Das ist Gegenstand der Diskussion. Und diese Diskussion ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Für mich ist das so wie bei gewissen Filmen. Mein Sohn macht das im Kino immer so: Wenn der Film zu Ende ist, dann kommt ja dieser Abspann. Ganzen Namen, Regisseur, die ganzen Schauspieler. Man staunt ja dann immer, wer da alles so mitgemacht hat. Ne? Dritter Regieassistent, Musik, Beleuchter, also die tollsten Titel. Und ich habe dann so die Neigung, ich gehe quasi schon mal raus, weil mich das am Ende auch nicht so genau interessiert. Ist gemein vielleicht gegenüber den Leuten, die da alle mitgemacht haben. Aber ich gucke dann schon mal, das Licht geht so langsam an, rauszugehen. Aber der Nils weiß, manchmal, ganz selten, kommt nach dem Abspann noch was. Nochmal so ein kleiner Klick, irgendwas, was rausgeschnitten worden war vorher oder noch, wie es noch weitergeht, ein kleiner Gag. Und das möchte man natürlich dann auf gar keinen Fall verpassen. Und sowas Ähnliches ist das hier auch. Der Abspann ist schon vorbei und jetzt kommt noch mal etwas. Sozusagen das Bonusmaterial des Johannesevangeliums. Und dieses Bonusmaterial hat mit dem Alltag zu tun. Hier sind die Jünger im Alltag. Und das wird hier erzählerisch verdichtet in diesem einen Satz, wo Petrus zu den anderen Jüngern sagt: Ich gehe mal fischen. Und die anderen sagen, okay, dann kommen wir auch mit. Da merken wir schon was von der Sogwirkung des Alltäglichen. Die anderen sind dann auch dabei. Sie sind hier auch nicht in Judäa, nicht in Jerusalem, sondern in Galiläa, in ihrer normalen Umgebung, zu Hause, bei sich. Jesus hatte allerdings auch gesagt, dass auch er da nochmal hin wollte. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium ist davon die Rede. Und jetzt sind sie im Alltag. Ich gehe hin fischen. Und ich finde, dieses Kapitel stellt uns erstmal die Frage nach unserem Alltag, nach der Bedeutung des Alltags. Und ich habe auf die Frage, sage ich euch gleich, jetzt auch keine Antwort. Die müsst ihr euch vielleicht selber geben. Im Grunde ist das ja hier kritisch zu sehen. Die meisten Ausleger sehen das sehr kritisch, dass Petrus zu den anderen Jüngern sagt, ich gehe hin fischen. Jesus hatte sie ja nicht mehr zum Fischen berufen, sie sollten Menschenfischer sein, sie sollten was ganz anderes machen. Sie sollten auch, hieß es in diesem Kapitel, eigentlich noch in Jerusalem bleiben. Dieser Alltagsausflug war nicht unbedingt vorgesehen. Und wir sehen ja auch später, dass Petrus dann seine ganz andere Berufung bekommt. Deswegen sehen die meisten Ausleger das hier sehr kritisch, dass Petrus zurückgeht in seinen Alltag. Und der Alltag, ja, den kann man ja in der Tat sehr kritisch sehen. Grauer Alltag, Alltagsroutine. Ich weiß nicht, wie euch euer Alltag gefällt. Den meisten Menschen gefällt er nicht so gut. Montags sind ja bekanntlich auch die Arztpraxen immer total voll. Voller, als man erwarten würde, angesichts von 2 Tagen, wo die Praxis nicht geöffnet hatte. Der eine hat Schnupfen, der andere hat eine Verstauchung, der dritte hat Magenschmerzen und viele haben einfach Montag. Und brauchen einfach einen Zettel, der sie davon freistellt, sich dem Alltag jetzt stellen zu müssen. Und irgendwie haben wir dafür ja alle Verständnis auch, weil es manchmal sehr schwierig sein kann. Und es ist vielleicht gut, dass es auch in der Gesellschaft solche Institutionen gibt, die das regeln. Das ist eigentlich in einer modernen Leistungsgesellschaft ist Krankheit ja quasi noch die einzig zulässige Entschuldigung dafür, sich diesem Leistungsbetrieb mal für eine Zeit jedenfalls entziehen zu müssen. Man kann das auch auf Wikipedia angucken mit dem Alltag, da findet man immer ganz interessante Dinge. Ich fand besonders beeindruckend, dass es ja die Kardinaltugenden gibt, in der Philosophie, auch in der Kirche. Also Platon hat zum Beispiel gesagt, die Kardinaltugenden sind Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Weisheit. Aber im Alltag brauchst du andere Tugenden. Im Alltag gibt es Alltagstugenden oder bürgerliche Tugenden und die heißen Ordnungsliebe, Fleiß, Sparsamkeit, Reinlichkeit und Pünktlichkeit. Das ist das, was der Alltag von dir erwartet. Es gibt eine Menge Zitate zum Thema Alltag. Ich habe mal hier eins mitgebracht von Kurt Marti, einem evangelischen Theologen. Alltag, gefährlichste Droge, von keinem Betäubungsmittelgesetz verboten. Der Alltag als Droge, der mich vielleicht davon abbringt, auf das zu achten, was wirklich wichtig ist. Wie viel hält mich mein Alltag von dem ab, worum es in meinem Leben wirklich geht? Das ist schon eine Frage, die sich jedem Menschen stellt, unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht. Habe ich mein ganzes Leben nachher im Alltag verlebt und irgendwann ist es vorbei und ich hätte noch so viel machen wollen. Ich hätte eigentlich so viel erleben wollen, mich um so viel kümmern wollen und ich habe mich davon abhalten lassen durch das, was immer die alltäglichen Anforderungen waren. Und natürlich stellt sich die Frage für Menschen, die sagen, ich möchte mit meinem Leben Jesus ähnlicher werden, vielleicht noch viel dringender und viel klarer. Und von dieser Schärfe will ich auch gar nichts wegnehmen. Ich sage auch dazu, wenn ihr morgen nicht zur Arbeit geht, schreibe ich euch keine Entschuldigung. Das müsst ihr dann schon selber abmachen und erklären. Und ganz ehrlich, egal was ich jetzt sage, die meisten von uns steigen morgen wieder in ihren Alltag ein. Ich auch. Und deswegen ist es natürlich gut, den Alltag auch mal von einer anderen Seite zu sehen. Und zu wissen, naja, Alltag hat natürlich auch seine wichtigen und positiven Seiten. Hier ist ein Zitat von Tschechow, der hat gesagt, eine Krise kann jeder Idiot haben, was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. Also die wahre Herausforderung, die wahren Leistungen vollbringst du nicht im Urlaub, vielleicht auch noch nicht mal auf der letzten Missionsreise, sondern viel schwieriger kann es sein, deinen Alltag zu gestalten. Es ist gut, in der Fußgängerzone zu stehen, in einer fremden Stadt und den Menschen zuzurufen, Jesus liebt euch. Das kann aber manchmal sogar noch einfacher sein, als in meinem normalen Alltagsleben mit Menschen, die mich sehr gut kennen, die wissen, was ich für ein Typ bin, dann auch trotzdem darüber zu reden, dass mir das etwas bedeutet. Dann bin ich vielleicht viel kleinlauter und trotzdem ist es vielleicht auch viel wertvoller. Also man kann den Alltag auch als das eigentliche Bewährungsfeld, als das sehen, was uns wirklich herausfordert, aber auch hält, was uns Struktur gibt. Ihr müsst das für euch selbst entscheiden, wie viel Alltag in eurem Leben eine Rolle spielen darf, wo er zur Droge wird und wo er auch seine Berechtigung hat. Der Alltag ist auch so das Lebensfeld, wo wir damit konfrontiert werden, dass sich manches, von dem wir angenommen hatten, wir hätten es geklärt, doch noch nicht geklärt hat. Hier ist das bei Petrus besonders eindrucksvoll. Es ist ja eine Fischzugsgeschichte. Und Johannes erzählt hier eine Fischzugsgeschichte am Schluss seines Evangeliums. Lukas erzählt eine Fischzugsgeschichte, Hauptperson ebenfalls Petrus, am Anfang des Evangeliums, die Berufungsgeschichte des Petrus. Da hat Petrus schon mal den großen Fischzug gemacht, sich danach Jesus zu Füßen geworfen. Jesus hat ihm gesagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und jetzt hier, nachdem alles passiert ist, Kreuz, Auferstehung, die Hände in die Seite gelegt, genau die gleiche Situation. Und ich denke, viele von uns kennen das aus ihrem eigenen Alltag. Ich weiß nicht, wie viele Sonntage du hier schon erlebt hast, wo du dich vielleicht gemeldet hast, nach vorne gegangen bist, mit dir hast beten lassen, wo so viel in dir passiert ist, ob du Freizeiten hinter dich gebracht hast, Einkehrwochen, wo ihr Dinge in der Familie geklärt habt, in der Beziehung besprochen habt und man steht im Alltag und man hat das Gefühl, es hat sich aber auch gar nichts verändert. Wenn das bei dir so ist, willkommen im Club. Petrus gehörte auch zu diesem Club. Das ist der Alltag. Und diese Geschichte sagt auch, dass gerade da, wo wir wieder auf Start sind, wo scheinbar alles durchgestrichen ist, wo wir wieder ganz von vorne anfangen, Jesus immer noch da ist. Und Jesus bereit ist, mit uns diesen Weg nochmal zu gehen. Und wenn sich für uns nichts verändert hat, für Jesus hat sich alles verändert durch das, was ihr getan habt. Und deswegen sieht er auch mein Leben in einem anderen Licht. Auch da, wo ich scheinbar immer wieder an den gleichen Stellen hängen bleibe. Und deswegen ist auch eine Frage, die dieses Kapitel stellt, die, ob mich mein Alltag von Jesus wegführt, ob das ein Alltag ist, in dem ich vor Jesus fliehe, oder ein Alltag ist, in dem ich dafür offen bin, Jesus zu begegnen. Das Schöne ist, hier waren die Jünger ja eher vielleicht auf der Flucht. Sie sind nicht fischen gegangen, um Jesus zu begegnen. Nein, das sollte kein geistliches Abenteuer werden. Sie sind einfach ihrem Alltag nachgegangen. Aber Jesus ist trotzdem da und begegnet ihnen trotzdem auf eine ganz spezielle Weise. Und das schauen wir uns noch etwas näher an, diese Begegnung. 153 Fische liegen am Ende am Strand. Es gibt Mengen von Auslegungen dazu, warum 153? Kein Wort in der Bibel darf ja zufällig sein. Deswegen muss es auch für diese 153 eine Erklärung geben. Ich überlasse es euch, euch damit zu beschäftigen. Das können wir hier nicht besprechen. Ich habe mich da auch noch nicht entschieden. Aber ich denke, es ist so ein Alltagswunder. Es war ja jetzt nicht an sich unmöglich, nehme ich mal an, 153 Fische aus dem See von Genezareth zu ziehen. Das war ja das Galiläische Meer, da schwammen viele Fische drin herum. Aber es war schon etwas Besonderes, auch noch zu einer so ungewöhnlichen Zeit, zu wissen, da sind die Dinger. Jesus hatte das in der Tat schon mal öfter bewiesen, dass er irgendwie wusste, wo die Schwärme unterwegs sind. Und er sagt ihnen, dort ist es und dann passiert es auch. Das sind so die Alltagswunder. Und ich glaube, viele von euch können da eine Menge erzählen. Von wiedergefundenen Schlüsseln, gefundenen Parkplätzen, Tankstellen, die plötzlich auftauchten, als der Tank schon fast leer war, oder netten Menschen mit Benzinkanistern, die dann da waren. Autofahren ist eben in unserem Alltag eins der letzten verbliebenen Abenteuer. Deswegen gibt es dazu vielleicht besonders viele Alltagsgeschichten. Es sind Dinge, die einfach so passieren. Die passieren mir, die passieren dir, die passieren Menschen, die an Gott glauben, die dafür gebetet haben, auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die gar nicht gebetet haben. Mensch, da war ich so froh, dass das passiert ist. Es gibt so die Begegnung, die entscheidende Begegnung. Hat er mir das gesagt? Bewirb dich doch mal da. Und das war genau das Richtige. Und hier stellt sich die Frage, bin ich dafür offen, dass mir in diesen Alltagswundern noch was anderes begegnet? Es gibt auch die großen Wunder. Wir waren jetzt eine Woche gemeinsam mit einigen Geschwistern hier aus der Gemeinde auf der Spring-Konferenz. Ist dann besonders hart, der Übergang in den Alltag nach einer christlichen Konferenz, wo man so quasi wie im Himmel ist, alles Christen, wunderbar, schöne Zeit, Erholung, gutes Essen. Dann kommt der Alltag wieder. Man hört da viele Berichte von Menschen, die Dinge erlebt haben mit Gott, von Menschen, die gesund geworden sind, die von Kindern, denen im Mutterleib von Ärzten schwerste Behinderungen vorausgesagt wurden, die dann doch auf wundersame Weise gar nicht eingetreten sind, weil Gott eingegriffen hat. Es gibt diese Erlebnisse. Es gibt sie dann, wenn wir darum gebeten haben. Und manchmal auch ganz ungebeten, auch bei Menschen, die Gott gar nicht kennen. Gott verteilt ja seine Gnade nicht so buchhalterisch, sondern großzügig. Jesus hat viele gesund gemacht, Menschen, für die das eine Antwort war auf ihren Glauben, aber manchmal auch Menschen, von denen wir das gar nicht lesen. Und es ist großartig, dass Gott jedem Menschen begegnen möchte. Manfred Siebert hat mal so ein Lied geschrieben, nochmal davongekommen, doch nirgends angekommen. Da geht es genauso um diese Erfahrungen. Der Autounfall, der fast passiert wäre, aber dann doch nicht passiert ist. Irgendeine Katastrophe, die mich beinahe berührt hätte, aber dann doch nicht eingetreten ist. Und was ist eigentlich daraus geworden? Was sagt mir das eigentlich? Manchmal gibt es in diesem Moment so ein inneres Erlebnis, so eine innere Weiterung, innere Schwüre, was werde ich jetzt anders machen? Ab jetzt werde ich in die Kirche gehen, ab jetzt werde ich dieses oder jenes tun. Und häufig hat schon kurz später der Alltag alles wieder überdeckt. Und deswegen ist dieser Moment so entscheidend, dieser Moment der Erkenntnis, den die Jünger hier haben, es ist der Herr. Johannes sagt es zu Petrus im Schiff, es ist der Herr. Sie haben ihn noch gar nicht erkannt. Der Moment der Erkenntnis. Und es war offenbar schwierig, Jesus zu erkennen. Im Alltag, in unserem Leben ist das schwierig. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gelesen zu Ostern. Da wurde Ostern als das Fest der Unschärfe beschrieben, weil Jesus häufig so unscharf erscheint. Ist ja eigenartig, warum haben sie ihn eigentlich nicht erkannt? Sie kannten ihn doch, es war doch der gleiche Nägel, alles noch da. Irgendwie haben sie ihn nicht erkannt. Es gibt auch Künstler, Gerhard Richter hier, ein Bild aus den 70er Jahren. Die haben irgendwann angefangen, ganz bewusst so unscharf zu malen, weil sie irgendwie damit sagen wollten, dass das Wesentliche, das Eigentliche, siehst du manchmal gar nicht so scharf, so klar, wie du dir das vorstellst. Und wann wird dieses Bild für mich scharf? Kann ich darüber reden? Die Jünger sitzen dann nachher um Jesus rum an diesem Lagerfeuer und da steht es hier, es ist eine ganz beklommene Atmosphäre. Keiner traut sich, was zu sagen. Alle wissen es eigentlich, es ist Jesus, aber keiner traut sich das jetzt auszusprechen, darüber zu reden. Keiner kommt der Sache näher. Aber manchmal ist es wichtig, darüber zu sprechen. Auf solchen Konferenzen hat man ja immer so Kleingruppen. Plötzlich heißt es, macht mal eine Kleingruppe. Ja? Redet mal darüber, was bedeutet die Gnade in eurem Leben. Man hat auf so großen Konferenzen dann häufig die Chance, wenn man etwas am Rand sitzt, dann so gerade mal rauszugehen, weil man vielleicht irgendwie merkt, das ist komisch, jetzt darüber zu reden. Ich soll jetzt mit Leuten darüber reden, was das mir bedeutet. Gar nicht so einfach. Ist den Jüngern auch nicht leicht gefallen. Aber dieser Moment der Erkenntnis ist wichtig. Es ist entscheidend, dass ich dafür offen bin, dass mir Jesus in meinem Alltag begegnet. Und vielleicht gehst du mal durch diese Woche, ich möchte mir das für mich selbst vornehmen und bist offen dafür, für diesen Moment, wo dir diese Stimme ins Ohr flüstert, hey, das ist der Herr. Und da passieren großartige Dinge. Das ist das Schöne. Egal, wie man das jetzt mit dem Alltag sieht, eins steht jedenfalls fest, Jesus war bereit, in diesen Alltag der Jünger reinzukommen. Und dann ist diese Stimme da, es ist der Herr. Und Petrus schmeißt sich ins Wasser. Es kann Momente geben in deinem Alltag, in dieser Woche, wo das wichtig ist, dass du auf dieses leise Wispern reagierst und weißt, jetzt muss ich das festhalten. Und dann ist das in der Tat eine Frage, die in Richtung Beziehung läuft. Es bleibt nicht dabei, dass die einfach nur Jesus begegnen und sehen, ja, er ist es, sondern hier schließt sich etwas an. Hier zeigt sich jetzt, dass diese Begegnung, dieser Moment der Erkenntnis mich einlädt in die persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ist so wichtig, das möchten wir hier auch in der Gemeinde immer wieder neu erklären. Es ist so gut, an Gott zu glauben, in den Gottesdienst zu gehen, seine Kinder christlich zu erziehen. Das ist alles wertvoll. Aber das, worum es eigentlich geht, ist, in eine persönliche Beziehung zu diesem Gott einzutreten. Und das ist das eigentliche Wunder, der eigentliche Glaubensschritt, der eigentliche Sinn von Glauben und von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, dass ich zu diesem Gott in Beziehung treten kann. Dass ich feststellen kann, das, was in meinem Leben passiert, ist nicht nur stummes Schicksal. Zufall, hab ich auch auf Spring jetzt gehört, Zufall ist manchmal die Verkleidung, die Gott benutzt, wenn er inkognito bleiben möchte. Aber in deinem Leben möchte Gott nicht inkognito bleiben. Er möchte auch nicht nur, dass du das anerkennst, sondern er möchte, dass ich in eine persönliche Beziehung eintrete. Und wir können das jetzt nicht in der Tiefe hier erörtern, wie Jesus dieses Gespräch mit Petrus führt und ihm diese drei Fragen stellt, in denen die beiden ihre Beziehung mal durcharbeiten. Da wird mit Worten, mit Begriffen gespielt. Der Übersetzer hat das hier, finde ich, auch ganz schön aufgegriffen. Manchmal heißt es Liebe, die große Agape-Liebe, dann viele ja eher die Freundschaftsliebe. Die beiden sind im Gespräch über ihre Beziehung. Und Jesus möchte mich auch in meinem Alltag, am Rande meines Alltags, immer wieder dazu ermutigen. Es gibt so viele Gelegenheiten beim Autofahren, vielleicht wenn ich am Schreibtisch sitze, mal einen Moment, wo Jesus mich anspricht. Jesus hat hier immer Momente gefunden des Miteinanderessens, der Mahlzeiten, wo er mit seinen Jüngern solche Gespräche geführt hat. Und ich kann damit erstmals anfangen, ich kann damit neu anfangen. Die Frage der Schuld steht dabei immer im Hintergrund. Bei Petrus war das auch so. Das wird hier gar nicht offen angesprochen, aber die beiden wussten Bescheid. Dreimal Jesus verleugnet. Ich kenne diesen Menschen nicht. Drei Fragen, mit denen die beiden über diesen Punkt hinwegkommen. Jesus möchte das auch mit dir und mit mir tun. Und dann eröffnet sich eine Perspektive, die darüber hinausgeht, dass ich im Alltag ab und zu mal irgendwie eine helfende Hand erlebe oder dass mir was glückt oder ich ein Aha-Erlebnis mit Jesus habe, dann kann ich anfangen, mein Leben zu verstehen. So wie Petrus das hier tut. Er versteht seine Berufung und er versteht auch, wohin sein Leben führt. Und er versteht sogar noch etwas. Jesus sagt ihm auch mit diesem Rätselwort über seinen Tod etwas ganz, ganz Wichtiges. Die 153 Fische, gut und schön, die werden verfaulen, die werden anfangen zu stinken. Das ist nicht das Entscheidende. Der Moment, wo Petrus Jesus verherrlicht, ist der Moment, wo er auch als Märtyrer stirbt. Gerade da, wo es nicht gut ausgeht. Gerade da, wo Jesus mich einlädt, auf dem Weg zu gehen, den er auch gegangen ist. An dieser kranken, kaputten Welt mitzuleiden, das auch auf mich zu nehmen. Gerade da kann mir Jesus nochmal auf ganz andere Weise begegnen. Und gerade da ist er in einer tieferen Weise da. Da entfaltet sich die Herrlichkeit Gottes. Und dann muss ich auch nicht immer über die anderen nachdenken. Das ist ja auch ein Strang hier, der hier nochmal aufleuchtet, diese Rivalität, Petrus, Johannes, wer ist zuerst am Grab, wer traut sich als erster rein, wer entlockt Jesus beim letzten Abendmahl, wer der Verräter ist. Hier, Johannes weiß es zuerst, es ist der Herr, Petrus sagt quasi zu ihm, okay, du hast es zuerst gewusst, aber ich bin zuerst am Ufer. Es ist immer so die Frage, was ist mit den anderen? Wie lebe ich, wie leben die anderen? Warum läuft das bei anderen alles so unkompliziert? Warum haben andere Dinge? Meine Mutter ist jetzt 82, sie schafft es gerade noch bis zum Briefkasten. Andere sind mit 85 Papst oder Bundeskanzler gewesen. Warum ist das bei dem einen so, bei dem anderen so? Und wir haben so 1000 Entschuldigungen dafür. Ja, aber dafür hast du ja das. Ja, aber dafür hast du ja dieses und so weiter. Ja, du bist ja auch ganz toll. Du kannst aber so schön, was weiß ich, zuhören. Oder du hast aber so eine tolle Lego-Eisenbahn. Das ist alles gut. Aber Jesus ist hier nicht auf dieser Entschuldigungsschiene unterwegs. Jesus sagt hier, nimm dein Leben an. Es ist, wie es ist. Und was die anderen betrifft, das verliert an Bedeutung, wenn du erkennst, dass ich dich rufe. Du aber folge du mir nach. Nimm dein Leben an und dann wirst du feststellen, wie viel Herrlichkeit Gottes sich darin entfaltet, an den Stellen, wo ich sichtbar eingreife, aber auch an den Stellen, wo Jesus uns einlädt, mitzuleiden an und in dieser Welt. Folge du mir nach. Ja, ich möchte mit diesen Fragen auch dann wieder in meinen Alltag gehen, mich immer fragen, wie viel Alltag darf das sein? Wo wird der Alltag tatsächlich zu einer gefährlichen Droge? Wo muss ich aussteigen? Wo kann ich aber auch in meinem Alltag Jesus nochmal ganz neu begegnen und ihn einladen in mein Leben? Und wo kann ich entdecken, wie tief Jesus mich liebt? Und wie viel er dafür getan hat, dass mein Leben so verläuft, wie er sich das für mich erträumt. Amen.